Guten Morgen an alle, die live dabei sind. Mein Name ist Dirk Sprengler. Ich werde Sie heute durch diesen dritten Teil dieser fünfteiligen Webinarreihe begleiten. Und guten Tag und guten Morgen auch natürlich an alle, die sich vielleicht später die Aufzeichnung sehen. Ein bisschen was zu mir, wer mich noch nicht kennt. Mein Name ist Dirk Sprengler. Ich bin Jahrgang 69 und seit 1991 selbstständig im Verkauf. Ich habe in den 90er Jahren einen größeren Vertrieb geleitet. Im Kapitalanlagenbereich bin dann krank geworden, habe mich während dieser längeren Krankphase umorientiert, habe zwischenzeitlich noch ein Maklerbüro mit aufgebaut, was mittlerweile meine Freundin führt, und mache eigentlich seit 1993 Seminare und Coachings, und halt seit ungefähr 10 Jahren mache ich das richtig aktiv, arbeite als Business Coach in diesen Bereichen, Spezialisierung Versicherungsmakler, Verkaufstrainer. Ich bin NLP-Lehrtrainer. Zum Thema NLP sage ich dann später noch was, weil was Sie heute in diesem Seminar lernen, kommt zum großen Teil aus meiner Erfahrung und auch zu einem großen Teil aus den Lehren von NLP, neurolinguistisches Programmieren. Da wird es dazu ein kostenfreies Webinar geben, wen das interessiert, was man damit als Makler alles anstellen kann, und das sehr viel. Außerdem bin ich Dozent für die Akademie für Versicherungsmakler in Hamburg. Und kürzlich habe ich mein erstes Buch geschrieben, sehen Sie hier rechts, Lasse deinen Kunden einkaufen, wie sich Kunden selbst zum Kaufen verführen. Und das Thema heute beschreibe ich also auch in diesem Buch sehr, sehr umfangreich. Denn Fragetechnik ist wichtig und insbesondere die Wunderfragen. Infos dazu auf meinen Webseiten losjetzt.de und die Seite zum Buch ldki.de. Ich blende Ihnen dann später noch ein paar Links dazu ein. So, ein bisschen was Hinweise zum Webinar. Das heutige Webinar, und das ist mir sehr wichtig, ist das erste Webinar dieser Reihe, was ich gerne mit Ihnen per Du durchführen möchte. Denn wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, dass meine Seminare grundsätzlich per Du sind. Das habe ich mir so zu eigen gemacht. Ich finde es einfach persönlicher. Das heißt, ich nehme mir einfach mal raus, Sie per Du anzusprechen, und Sie können mich gern auch per Du im Chat anschreiben. Das ist mein Angebot an Sie. Deswegen wird auch die ganze Präsentation per Du sein. Mit vielen bin ich ja eh schon. Ich sehe, Ralf kenne ich gut. Okay, das Webinar ist wieder interaktiv und einfach zu bedienen. Es vermittelt wieder sehr viele Inhalte kurz und prägnant. Es wird aufgezeichnet, wieder der Datenschutzhinweis wegen dem Chat. Auch der wird mit ausgezeichnet, und Sie kriegen die Präsentation natürlich dazu. So, was machen wir heute? So mal ein bisschen quer durch den Inhalt. Warum überhaupt Fragen stellen? Rapport ist durch nichts zu ersetzen. Das ist das Thema aus dem ersten Webinar. Das habe ich heute ein bisschen hinten an den, das kommt hier nicht an zweiter Stelle, das steht nur hier, habe ich für Sie in der Präsentation in den Anhang gehängt, was das ist und so weiter. Wer das am ersten nicht dabei war, wer dabei war, wer nicht dabei war, schauen Sie sich mal die Aufzeichnung an. Dort erkläre ich den Begriff Rapport. Das bedeutet so etwas wie ein tiefes Vertrauen zu jemand. So, dann geht's los. Fragetechnik allgemein. Und was sind denn die Tücken dabei? Ich will Ihnen ein paar Sachen zeigen, die Sie vermutlich alle kennen, aber wenn man normalerweise so Bücher liest über Fragetechnik oder das auf irgendeinem Seminar beigebracht wird, werden die Dinge oft verheimlicht. Dann stelle ich Ihnen eine wirklich oder mehrere wirklich gute Wunderfragen als Einstieg in Ihr Gespräch oder als Einstieg in ein bestimmtes Thema vor. Die können Sie sich beliebig abwandeln. Achtung, unbestimmte Hauptwörter. Das ist noch ein wichtiges Thema. Dann diese drei Schritte der drei Stufen Fragetechnik führen zu den Schlüsselbedürfnissen. Man kann sie auch für andere Dinge verwenden. Und am Ende habe ich noch einen sehr, sehr kleinen, feinen, aber wichtigen Bonus für Sie, was unsere menschliche Sprache betrifft. Hallo, Herr Kluge, mit dem Hall macht es keinen Sinn. Haben noch mehrere Hall oder betrifft das bloß den Herrn Kluge? Schreiben Sie mal bitte im Chat, ob bei Ihnen der Ton okay ist. Ah, Herr Kluge, ich weiß, warum Sie Hall haben. Sie sind dreimal angemeldet. Bitte loggen Sie sich dreimal komplett aus und kommen Sie wieder neu rein, weil dadurch entsteht bei Ihnen der Hall. Bei dem Herrn Wiel halt er es auch nach. Es kratzt heute stark, okay? Ich habe jetzt mal mein Mikrofon ein bisschen verschoben. Okay. Ton war schon besser. Kann auch an meinem Mikrofon liegen. Ist es jetzt besser? Ich habe mein Mikrofon etwas runtergeschoben. Ah, okay. Ich habe auch noch ein zweites, wenn es nicht funktionieren sollte. Ja, Herr Kluge, gehen Sie mal. Jetzt sind Sie noch dreimal drin, vorhin waren sogar viermal drin. Alternativ, wenn Sie sich dreimal angemeldet haben, einfach oben den Lautstärke-Button abschalten. Etwas Verzerrung, so ist es gut. Wunderbar, oh, Entschuldigung. Also, wenn das nochmal auftritt, sagen Sie Bescheid, dann nehme ich mein anderes Mikro. Beziehungsweise, warten Sie mal, wenn das wirklich so. So, wie können Sie mich jetzt hören? Wie ist es jetzt? Jetzt habe ich das andere Mikro an. Das ist jetzt das Mikro, was oben in der Webcam ist, deswegen brauche ich auch das Headset nicht mehr. Ralf hat keinen Ton mehr, schlechter, okay, setzen wir es wieder auf. Heute ein paar technische Probleme. So, da bin ich wieder. Gerald S. hat sich zu Wort gemeldet. Ich schalte Sie kurz frei. Jetzt könnten auch Sie sprechen. Vielleicht ist bei Ihnen der Ton besser. Wie ist jetzt der Ton? Wie ist jetzt mein Ton? Okay. Sehr schön. Dann war es irgendein Knacken im Gerät. So, also nochmal, das sind also die Inhalte, jetzt geht es nochmal los. Warum Fragen stellen, Fragetechnik allgemein, die Wunderfrage als Einstieg und bestimmte Hauptwörter, die drei Stufen Fragetechnik und der Bonus. Fangen wir doch erstens mal an mit einem wichtigen Hinweis, der mir gerade bei dem Thema wichtig ist, was Fragetechnik betrifft. Ich stelle Ihnen heute etwas oder stelle dir heute etwas vor, was aus meiner Erfahrung gewachsen ist. Deswegen am Anfang. Der wichtige Hinweis, dieses Webinar soll dir wirklich Anregungen geben, ohne deine eigenen Erfahrungen in Frage zu stellen. Und nimm vielleicht heute nur ein oder zwei Ideen mit, dann hat sich die Zeit schon für dich gelohnt. Mir ist dieser Satz am Anfang sehr wichtig, weil das, was ich euch vorstelle, was ich dir vorstelle, ist hier wirklich sehr auf meinem eigenen Mist gewachsen, funktioniert bei mir hervorragend. Das heißt noch lange nicht, dass es bei jedem anderen funktioniert, obwohl ich es ehrlich gesagt erwarte. Weil andere haben mir das schon bestätigt. Trotzdem dieser Hinweis. Ja, warum Fragen stellen? Schreibt doch einfach mal in den Chat, was ihr so spontan sagt. Warum macht es eigentlich Sinn, Fragen zu stellen? Warum macht es Sinn, überhaupt Fragen zu stellen? Während ihr schreibt, blende ich noch was ein. Ich habe mir nämlich damals, als ich 1991 im Verkauf angefangen habe und mir jeder erzählt hat, du musst viele Fragen stellen, weil ich war so der typische Erklärbär. Informationen gewinnen, genau. Um zu erfahren, was die Erwartungen sind, um Antworten zu bekommen. Genau, sinnvolle Sache, um Antworten zu bekommen. Was will der Kunde? Einstellungen, Bedürfnisse, Interesse zeigen, genau. Viel, viel wichtiger, wie viel die anderen Dinge, Interesse und Wertschätzung zeigen. Wer fragt, der führt. Kunden zum Reden bewegen, genau. Solange man selbst redet, genau, ganz wichtig. Solange erfährt man nichts, um das Gespräch führen zu können. Alles wichtige Punkte, genau. Ich habe ja damals eben folgende drei Fragen gestellt und weiß ja nicht, ob du das auch kennst. Ich habe mir gedacht, Mensch, kommt das nicht einfach so lehrhaft rüber, wenn ich denn hier jetzt so dem Kunden so viele Fragen stellen? Ich habe mir auch die Frage gestellt, können Fragen auch nerven? Und ich habe mir die Frage gestellt, sind denn die Antworten meiner Kunden überhaupt ehrlich, wenn ich sie frage? Was würdest du darauf antworten? Auf diese Fragen, vielleicht habt ihr ja selber schon solche Fragen gestellt. Kommt das nicht lehrerhaft rüber, können Fragen auch nerven? Und woher weiß ich denn, dass die Antworten des Kunden ehrlich sind? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hängt auch mit den Tücken der Fragetechniken zusammen, um den es jetzt hier geht. So, einige schreiben noch. Ich möchte schon mal ein bisschen darauf eingehen, werden noch einige schreiben, ob und wie das so ist, ob eine Frage lehrerhaft rüberkommt, ob Fragen nerven oder nicht und ob Fragen, ob die Antworten auf diese Fragen ehrlich sind. Fragen nerven in der Regel, weil der Kunde sich offenbaren muss, okay. Es kommt auf die Art und wie man fragt, einschließlich Körpersprache, ob sie im Kundenkontakt gekommen bin, genau. Es ist im Grunde genommen, wie eine Frage beim Kunde ankommt und ob das, was da oben steht, zutrifft, passieren kann oder nicht, ist einzig und allein eine Frage des Vertrauens. Das ist eine Frage der Beziehung, der emotionalen Beziehung zum Kunden. Was wir im NLP Rapport nennen, also dieses französische Wort, was beschreibt, sie so ehrlich sein. Ich habe das, wie gesagt, in der Präsentation heute im Anhang, weil ich mir nicht sicher war, ob wir das zeitlich unterbekommen. Dann hänge ich das hinten nochmal an, wer das noch nicht kennt. Ansonsten schauen Sie sich einfach das erste Webinar an. Das ist eine Frage des Vertrauens, eine Frage des Rapports, der emotionalen Beziehung zu einem Kunden. Beispiel, wenn mich ein Kunde aus irgendeinem Grund nicht leiden kann oder hat gerade mit mir ein schlechtes Gefühl, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ihm meine Fragen nerven. Das Ganze kommt lehrerhaft rüber und in der Regel wird er auch nicht ehrlich antworten. Und noch viele andere Dinge mehr. Andersrum, habe ich dieses Vertrauen, habe ich diesen Rapport, wie wir im NLP nennen oder wie es auch in der Psychologie genannt wird, dann passiert genau das Gegenteil, es kommt eben nicht lehrerhaft rüber. Und in der Regel nerven die Fragen auch nicht, wenn man es nicht übertreibt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Antworten ehrlich sind, die steigt auch. Es ist also in erster Linie mal auch nicht die Art und Weise, wie ich frage, sondern es ist in erster Linie die Art und Weise, wie ich vorher im Laufe der Zeit oder wie ich das Gespräch begonnen habe, diese Beziehung schon aufgebaut habe. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt vorweg. Natürlich kann ich mit guten Fragen Vertrauen und Beziehung aufbauen. So, ich habe immer, das ist mein Spruch, den ich geprägt habe, im Allgemeinen kann man schon sagen, reden ist Silber, fragen ist Gold. Und einer meiner frühen Verkaufsausbilder hat mir ziemlich diesen Spruch gesagt, ich habe das einfach mal übernommen, ein gutes Verkaufsgespräch ist dann ein gutes Verkaufsgespräch, wenn der Kunde mehr redet als du. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen und habe mir nach jedem Gespräch die Frage gestellt, na hey, das mache ich ja heute noch, wer hat denn jetzt eigentlich mehr geredet, ich oder du? Und Sie sehen hier, oder siehst hier rechts das Cover von meinem Buch. Das habe ich mal so ein bisschen versucht, grafisch darzustellen. Bei vielen Verkäufern läuft es ja so ab, der labert den Kunden zu. Und der Kunde denkt sich vielleicht, ich weiß, du bist Verkäufer, aber muss ich da wirklich dabei sein? Interessiert mich alles gar nicht. Im Untertext stellen wir doch mal ein paar Fragen. Es ist einfach wichtig, immer wieder viele Fragen zu stellen, wenig zu reden und zu argumentieren. Das macht vieles kaputt. Und was noch viel wichtiger ist, das habe ich im Coaching oft erlebt, die Leute stellen zwar Fragen, weil sie das dann gelernt haben, haben aber die Systematik dahinter nicht verstanden, die psychologische, und hören dann nicht hin, was geantwortet ist, beziehungsweise unterbrechen den Kunden. Ganz wichtige Dinge. Und ich habe schon öfter so kleine Coachings gemacht oder auch größere, wo es oben darin ging, wer von euch vielleicht sich selbst dazu zählt oder jemand kennt, was sind denn so Strategien für Vielquatscher? Warum redet man, wo man eigentlich schweigen sollte? Schreibt doch mal in den Chat, was ihr meint. Warum reden Verkäufer, wo sie eigentlich schweigen oder fragen sollten? Warum ist das so? Das kriegt man nämlich auch nicht so einfach. Es ist oft keine Willensfrage. Das ist ungefähr wie wenn jemand eine bestimmte Angst vor Dingen hat. Ab einem bestimmten Punkt ist das auch logisch nicht mehr zu kontrollieren. Also, warum reden Leute oder reden Verkäufer, wo sie eigentlich schweigen oder fragen sollten? Angst, genau. Unsicherheit, damals, genau. Ja, ich habe auch mal so ein paar zusammengefasst hier. Unsicherheit, ne? Mitteilungsbedürfnis oder das Lehrersyndrom, ich habe recht oder alles das, was du noch dazu schreibst da unten, das gehört also alles dazu. Das steckt also oft dahinter, hinter diesem, eine Unsicherheit, ein Mitteilungsbedürfnis, das Lehrersyndrom oder was es noch alles so gibt. Das sind für mich so die drei wichtigsten. Und ich habe im Laufe der Zeit drei Strategien entwickelt für Vielquatscher, die ich dann im Coaching halt auch mit den Leuten mache, die wirklich dazu führen, dass man mehr fragt. Die erste Strategie ist Vorbereitung. Ein auf das Gespräch vorbereiteter Mensch, der auch ein Ziel hat in dem Gespräch, neigt dazu, deutlich weniger zu quatschen. Wenn man sich also auf den Kunden, auf das Gespräch vorbereitet, in einer gewissen Art und Weise, einfach nur Vorbereitung, so allgemein, würde vielleicht sogar zum Gegenteil führen. Ich habe da eine bestimmte Strategie und die sieht so aus, dass ich auch dem Coachi dabei helfe, sich so ein paar Fragen vorher schon mal zu notieren, die er stellen möchte. Eine zweite Strategie, die auch wirklich sehr hilft, indem man sich einfach mal vornimmt, ich möchte meinen Kunden mehr beobachten, ich möchte mehr von ihm mitbekommen, insbesondere das, was die Körpersprache betrifft. Wer beobachtet, redet weniger. Da treten sehr interessante Effekte auf, dass sich auf einmal der Kunde verstanden fühlt, obwohl der Verkäufer noch nicht einmal Fragen gestellt hat, der hat einfach mal nur weniger erzählt. Und eine dritte wirklich auch sinnvolle Strategie ist, ich nenne ihn den Schalter im Kopf. Und ich möchte mit euch eine kleine Übung machen. Und dazu brauchen wir mal, also wer mal mitmachen möchte, wer sagt, ich bräuchte das vielleicht, wer natürlich sagt, nee, ich bin kein Vielquatscher, braucht das nicht. Die Übung ist folgendermaßen, nimm dich doch mal bitte einen Gegenstand kurz zur Hand oder nimm dir mal einen Gegenstand, ich verfall doch heute wieder in das Sie. Nimm dir noch mal einen Gegenstand in die Hand, den du in der Regel beim Kunden dabei hast. Was weiß ich, deinen Kugelschreiber, dein Handy, kannst auch deine Uhr nehmen, die du am Arm hast. Nimm das mal und fang an, dir immer richtig intensiv diesen Gegenstand wahrzunehmen, mit deinen Fingern den mal anzufassen. Und jetzt in diesem Moment, wo du das tust, sagst du dir einfach, ich möchte bitte, dass ich jedes Mal, wenn ich beim Kunden bin und diesen Gegenstand angreife, daran denken, jetzt sofort weniger zu reden und mehr zu fragen. Genau, den Stift. Einfach diese kleine Übung. NLP nennen wir das Ankern. Ich habe das mal bei mir ganz am Anfang mit so einer, ich hatte so einen kleinen Schlüsselanhänger an meinem Schlüssel und jedes Mal, wenn ich den Schlüssel zur Seite geräumt, so ein bisschen weggelegt habe, der lag dann meistens mit auf dem Tisch, hat er so ein komisches Geräusch von sich gegeben. Das war ein ganz leises Geräusch. Aber dieses Geräusch hat mich immer wieder daran erinnert und, ah ja, nicht so viel quatschen. Mehr Fragen. Das, wenn man ein paar Mal gemacht hat, automatisiert sich das und dann fällt einem erstmal auf, wie viel man noch vorher gequatscht hat. Also das bloß mal so als kleine Übung, als Vorschlag für Strategien für viel Quatschen. Das können Sie also gerne mit Mitarbeitern machen. Die sollen sich richtig vorbereiten und sich die Fragen vorher aufschreiben, wenn sich vornehmen auf den Kunden, ihren Fokus zu setzen, denen Aufmerksamkeit zu schenken, Wertschätzung zu schenken, die Körpersprache zu beobachten oder eben die dritte Strategie. Bitte nicht alle drei auf einmal, sondern schön hintereinander, sonst funktioniert es wieder nicht. Okay, dann gehen wir mal zur ersten Fragetechnik. Ich werde also heute so vorgehen, ehe ich jetzt die Wunderfragen vorstelle. Und auch diese drei Stufen Fragetechnik brauche ich eben diese Vorarbeit, weil wir das dann danach alles wieder brauchen. Und der erste Punkt, den ich dazu brauche, sind sogenannte problem- und zielorientierte Fragen. Und deswegen auch eine kleine Frage an Sie oder an dich hier im Chat. Ich stelle jetzt mal eine Frage und ihr schreibt mal bitte in den Chat, wie ihr antworten würdet, wenn der Kunde das sagt. Also, der Kunde sagt zu euch, ich weiß noch nicht, ob ich dieses Produkt kaufen soll. Wie wäre die Antwort oder die Gegenfrage? Ich möchte jetzt eine Frage hören, keine Argumentation. Warum? Okay. Was würdest du fragen auf diese Frage? Was ist Ihnen unklar? Was sind Ihre Bedenken? Okay. Hallo. Sehr schön, Herr Rein. Weshalb? Was spricht aus der Sicht für das Produkt? Sehr schön. Welche Informationen fehlen Ihnen noch? Welche Vorteile müsste Ihnen das Produkt bieten? Sehr schön. Welche Infos fehlen dir, um die Entscheidung zu treffen zu können. Ja. Welche Informationen darf ich Ihnen noch geben? Was weißt du? Warum weißt du es nicht? Okay, ja, zu dem Thema warum kommen wir heute auch noch. Das sind so diese Tücken. Sehr schön, Georg. Genau. Da haben wir also viele Möglichkeiten und das ist mag alles richtig, ist auch alles richtig und funktioniert. Es kommt ja wie gesagt hauptsächlich auf das Vertrauen an. Trotzdem bitte ich Folgendes zu bedenken. Nämlich sich mal Gedanken zu machen, dir mal Gedanken zu machen, ist denn meine Frage problem- oder zielorientiert? Das heißt, wohin zielt die Frage? Und so ist zum Beispiel so eine Antwort, was hindert Sie daran oder auch warum oder was fehlt Ihnen, was sind Ihre Bedenken, ist eine problemorientierte Variante. Das heißt, ich fokussiere mit der Frage die Gedanken meines Gesprächspartners auf das Problem. Und da es bei Fragetechniken so ist, dass es oft weniger darauf ankommt, was der Inhalt der Frage ist, das kennen Sie auch, sondern in welche Richtung diese Frage zielt, verstärke ich in der Regel unbewusst oft das Problem noch. Das heißt, die Frage, was hindert Sie daran, was sind Ihre Bedenken, lässt den Kunden über seine Bedenken sprechen, was nicht zwingend, in manchen Fällen schon, aber in vielen Fällen auch nicht, dazu führt, dass er das Problem stärker wahrnimmt als vorher und das ist quasi in dem Fall ja wenig hilfreich. Das ist wie gesagt nicht immer der Fall, aber die Tendenz dazu. Das heißt, ich empfehle eine sogenannte zielorientierte Fragetechnik und die fokussiert immer auf das, was ich möchte. Das fokussiert auf das, was ich haben möchte, nämlich, Herr Kunde, also wäre ein Beispiel, was muss passieren, dass Sie kaufen? Welche Informationen brauchen Sie noch, dass Sie kaufen? Jetzt fokussiere ich auf das Ziel und wenn Vertrauen, wenn Rapport besteht, beschäftigt der Kunde jetzt gedanklich nicht mehr mit dem Problem, sondern er beschäftigt sich mit dem, was er will und nennt mir das. Automatisch nennt er mir die Dinge, die sein Problem beheben, weil er nennt mir ja die Dinge. Aber die Fragestellung ist anders. Wir machen ein zweites Beispiel. Wie würde denn das Ganze heißen, wenn ich jetzt frage, das Produkt ist mir zu teuer? Wie würde eine problemorientierte Frage heißen und wie würde vielleicht eine zielorientierte Fragestellung heißen? Dieser Punkt ist in meiner Welt sehr wichtig, weil ich das im Coaching sehr oft erlebe, dass viel zu viel auf das Problem fokussiert wird mit den Fragen in der Meinung, wenn ich die Probleme des Kunden mit dieser Technik kläre, wird es besser und genau das Gegenteil ist oft der Fall. Fragetechnik sollte zielorientiert sein. Das Produkt ist mir zu teuer. Was wäre eine problemorientierte und was wäre eine zielorientierte Frage? Du kannst gerne eben davor dieses PO oder ZO schreiben, welche Reihenfolge müssen die. Achso, das war vorher noch, Georg, okay. Zielorientierte, wie viel müsste das Produkt kosten, damit es in. Jawohl, genau. Irgendwas in der Richtung. Im Vergleich womit? Ja, im Vergleich womit ist zielorientiert, Ralf? Rabatt ist problemorientiert. Genau umgekehrt. Weil mit Rabatt fokussiere ich wieder auf das Preisthema und mit im Vergleich wozu fokussiere ich auf die Referenz, die der Kunde hat und ihm wird in der Regel von selber klar, mit was er das vergleicht. Wie viel wollen Sie bezahlen? Wie viel sind Sie bereit zu bezahlen? Genau. So, ich habe auch zwei Varianten dazu. Problemorientiert ist also zum Beispiel ein Beispiel. Ne? Was daran ist Ihnen zu teuer? Also ich fokussiere wieder auf das zu teuer, ähnlich reif wie mit dem Rabatt. In dem Moment, wenn ich jemanden Rabatt einräume, fokussiere ich ja auch auf die Aussage zu teuer. Was für eine Preisvorstellung haben Sie? Ja, das geht schon eher in die zielorientierte Richtung, genau. Ich mache euch einen Vorschlag, mit dem ich extrem gute Erfahrungen gezeigt habe. Zu teuer im Vergleich zu was? Und dann Pause, wirklich Ruhe. Diese Frage ist für mich auch schon eine Wunderfrage, denn man muss sich ja mal überlegen, was bei der Aussage, das Produkt ist mir zu teuer, in dem Kunden vorgeht. Sprachlich gesehen ist mir zu teuer eine sogenannte Tilgung. Dort fehlt eine Information, nämlich die Information, die der Kunde sich quasi im Geiste selber beantwortet, ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt, nämlich mit was vergleiche ich denn das zu teuer? Wenn der zum Beispiel sagt, also diese BU ist mir zu teuer, 50 Euro sind mir zu teuer, dann weiß ich nicht, mit was er das intern referenziert. Er muss dazu eine interne Referenz haben, sonst macht diese Aussage keinen Sinn. Und die hat jeder, auch wenn es ihm in vielen Momenten nicht bewusst ist. Wenn ich eine Verbindung zu dieser Referenz schaffe, indem ich sage, zu teuer im Vergleich zu was? Eine ähnliche Frage, passiert in der Regel Folgendes. Der Kunde überlegt ein Stück, Voraussetzung ist wieder Vertrauen, sonst nervt die Frage. Der Kunde überlegt ein Stück und sagt dann sowas wie, naja, im Vergleich zur Kfz-Versicherung ist es eigentlich billig. Oder ja, im Vergleich zu einem Unfall ist es ganz schön teuer. Aber er nennt mir seine Referenz. Und oft ist mir auch schon Folgendes passiert, dass dann der Kunde ein Stück überlegt und schweigt. Bitte schweige auch in dem Moment. Und dann sagt mir, eigentlich hast du recht, so teuer ist es gar nicht. Und ich muss genau überlegen. Nur durch diese eine Frage, ich verspreche es euch, probiert es mal aus. Wenn also solche Vergleiche kommen, gerade in Bezug auf zu teuer. Ein weiteres Beispiel. Was wäre denn zum Beispiel bei dieser Aussage des Kunden eine Problem- und eine zielorientierte Frage? Ich hoffe, dass ich mit diesem Kauf keinen Fehler mache. Was wäre problemorientiert und was wäre zielorientiert? Ich hoffe, dass ich auf diesen. Ich blende euch schon mal meine Version der Problemorientierung ein. Ich fokussiere natürlich auf den Fehler bei der Problemorientierung. Wieso glauben Sie, einen Fehler zu machen? Was könnte denn ein Fehler sein? Ist auch Richtung problemorientiert, aber schon etwas anders formuliert. Wie gesagt, ich möchte hier nicht die Unterscheidung zwischen was ist richtig und was ist falsch machen, sondern ich möchte euch nur auf eine Thematik hinweisen, die einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr mit Fragestellungen in die richtige Richtung kommt. Ich sage nicht, dass problemorientierte Fragen nicht zum Ziel führen. Ich sage bloß, dass die Wahrscheinlichkeit mit zielorientierten deutlich steigt. Was meinen Sie damit? Was finden Sie daran gut? Genau. Wollen wir gemeinsam nochmal die Vorteile herausstellen? Genau, sowas in der Art. Alles, was in die Richtung fokussiert, was ich möchte, also ich habe jetzt die Variante, was würde denn Ihre Entscheidung bekräftigen oder was bekräftigt Ihre Entscheidung? Ist noch etwas klarer, was würde, ist ja so eine Möglichkeitsform. Im NLP lernt man auch die gekonnt einzusetzen oder wegzulassen. Damit machen Sie keinen Fehler, erzielen Menschen Ziel Nutzen. Okay, das ist eine Aussage, keine Frage, Georg, aber passt auch. So. Ja, das war so drei Beispiele. Vielen Dank an euch. Für problem- und zielorientiertes Fragen. Als ich das Webinar vor circa einem Viertel oder halben Jahr schon mal gehalten habe, kam dann die Frage, oh, oder die Aussage von dem, oh, ich merke gerade, ich stelle immer problemorientierte Fragen. Wie kann ich das denn lernen, zielorientierte Fragen zu stellen? Weil das für die meisten, die das noch nicht geübt haben, erstmal sehr ungewohnt ist, weil man es einfach so gewohnt ist, problemorientiert zu fragen. Der Trick bei dieser Geschichte, wer das von euch lernen möchte, ist recht einfach. Man stellt sich immer die Frage, wenn ein Kunde eine Frage stellt, man stellt sich die Frage, wohin möchte ich seine Aufmerksamkeit richten? Das ist wie so eine kleine Automatisierung im Kopf abläuft oder dass automatisch die gewohnte problemorientierte Frage kommt, wohin möchte ich meine Aufmerksamkeit lenken, was möchte ich? Und dann wird es relativ einfach, eine zielorientierte Frage zu stellen, dann braucht man noch ein bisschen Übung. Kann sich vielleicht mal zu Hause so ein paar Kundenfragen aufstellen und sich überlegen, wie würde denn eine zielorientierte Frage lauten. Auch eine schöne Gruppenübung, die ich im Seminar oft mache, dass ich die Leute dann in drei, vier Gruppen schicke, zu dritt, zu viert und sagt, okay, ihr habt ihr 10 Fragen, jetzt findet mal ein paar zielorientierte Fragen raus. Am Anfang dauert es ein bisschen und dann geht es also schnell, dann geht es in Fleisch und Blut über und ich verspreche dir, ich verspreche euch, das macht wirklich viel, viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Und wir brauchen das auch zu dieser Fragetechnik, 3-Stufen-Fragetechnik und zu den Wunderfragen. So. Zweites Thema zur Vorbereitung, die Tücken der Fragetechnik. Und ich nehme mal an, dass jeder von euch so das Thema offene und geschlossene Fragen kennt. Also offene und geschlossene Fragen sind ja die Themen, also offene Fragen sind in der Regel diese W-Fragen und geschlossene Fragen sind die mit Ja, Nein, vielleicht beantwortet werden. Aber Ist es euch denn schon mal vorgekommen, dass ein Kunde auf eine offene Frage, wie zum Beispiel, was kann ich für Sie tun, mit einer geschlossenen Antwort geantwortet hat? Nein, nichts zum Beispiel. Oder umgekehrt, du hast eine geschlossene Frage gestellt. Wollen wir das jetzt so abschließen oder wollen wir das so machen? Und der Kunde antwortet mit einer absolut offenen Antwort. Ich glaube, das ging den meisten schon so. Klassisches Beispiel. Da geht er durch die Straße, fragt, haben Sie eine Uhr? Und jemand sagt, ja, und geht weiter. Das wäre die korrekte Antwort auf eine geschlossene Frage mit Ja oder Nein, weil haben Sie eine Uhr, ist geschlossen. Wie antworten die Leute? Ja, es ist, und sagen die Zeit, weil es einfach höflich ist. Die Antwort einer Frage bestimmt immer der Antwortende. Es passiert psychologisch so ein Effekt, dass sich diejenigen, die fragen, diese hören im Kopf so umformulieren, wie sie gerne hätten. Und auf diese Frage, wie sie sie gern vielleicht hätten oder verstanden haben, antworten die Leute dann. Das ist mein wichtiger Punkt. Also allein sich jetzt damit zu beschäftigen und zu lehren, stell offene Fragen oder stell geschlossene Fragen, das reicht bei weitem nicht aus, denn die Antwort bestimmt der Antwortende, wie der die Frage gestellt hat, verstanden hat. Und das sind so drei Punkte, vor denen ich wirklich warnen möchte, was Fragetechnik betrifft. Das erste ist die sogenannten Alternativ, was heißt warnen? Ich möchte darauf hinweisen. Alternativfragen sind Fragen, die quasi zwei oder drei Auswahlmöglichkeiten lassen, nach dem Motto, möchten Sie das oder möchten Sie das? Kann ich Ihnen ein Spiegelei oder ein Rührei anbieten im Hotel, im Frühstück oder solche Geschichten? Diese Alternativfragen werden am Verkauf oft verwendet, in der Meinung, dass wenn ich dem Kunden nur zwei Alternativen gebe, dann muss er sich zwischen einer entscheiden. Schreibt doch mal in den Chat, wie eure Erfahrungen damit sind. Funktioniert das? Wann funktioniert es und wann funktioniert es denn mal nicht? Schreibt mal rein. Wie ist das mit diesen Alternativen? Wer verwendet sie überhaupt? Würde mich auch mal interessieren. Wer verwendet konsequent Alternativfragen? Auch wie gesagt, ich sage nicht, dass die falsch sind. Ich möchte nur auf ein paar Tücken hinweisen. Ja, Peter, genau. Ja, es hat etwas Suggestives, genau. Bei Terminvereinbarung, okay. Ja, da funktioniert es in der Regel auch sehr gut. Zu abgegriffen, die Leute nennen dann auch eine dritte Variante, das kommt auch häufig vor. Genau. Sind so die Eigenverkaufsschulen. Haue deinen Kunden in einen Trichter rein. Und dann bringst du ihn mit Fragen, dass er unten nicht mehr raus kann. Hat in meiner Welt noch nie so richtig funktioniert. Menschen sind selbstständig und der jetzigen Zeit noch viel weniger. Und es kommt dann eben oft auch eine geschlossene Antwort, wie der Dr. Schneider gerade sagt, indem man einfach Nein sagt. Ich möchte gar nichts. Okay. Diese Alternativfragen, also ich habe es mal so ein bisschen zusammengefasst, da zählt natürlich noch viel mehr dazu, wirken nämlich auch manchmal einengend und können das Vertrauensverhältnis zerstören. Also seid vorsichtig mit diesen Alternativfragen, wende die ganz bewusst ab. Ich verwende sie für mehrere Angebote, häufiges Resultat aus. Erklären Sie mir die Vor- und Nachteile und was würden Sie empfehlen? Ja, genau. Wenn der Vertrauen, ja, genau, Kai, wenn das Vertrauen bereits vorhanden ist und man nutzt es zum Beispiel gerade am Ende, in meinem Körperspracheseminar stelle ich ja so eine Methode vor, wie man rausfindet, ob ein Kunde solche Alternativfragen mag oder nicht. Es gibt nämlich Typen, die mögen die nicht. Das sind in der Regel die Typen, die alles von alleine entscheiden möchten. Die brauchen keine Hinweise, zu denen muss ich hingehen und sagen, okay, wie wollen Sie sich jetzt entscheiden? Und dann will der was sagen. Und es gibt Leute, die brauchen Alternativfragen, um sich entscheiden zu können. Und im Körpersprache-Seminar zeige ich immer, wie das geht. Es geht mit dem Handschlag. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu mein Webinar schon gemacht habe. Doch ich glaube ja, das war schon mal in einem mit drin. Ja. Alternativfragen, Tücke 1. Tücke 2 natürlich ganz gefährlich. Die sogenannten Suggestivfragen, wie wir schon hatten. Und die sind sehr gefährlich, denn sie sind Rapport oder Vertrauensbruch. Das sind Suggestivfragen, sind Fragen, wenn zum Beispiel einer zu jemand sagt, Sie sind doch sicher auch der Meinung, dass. Na? Ich kann mir vorstellen, dass Sie genau das Gleiche denken wie ich, weil. Das ist eine sehr starke Form der Manipulation, der Beeinflussung anderer Menschen. Politiker machen das sehr gerne in Reden. Im Verkaufsgespräch in meiner Welt zu 90% absolut tödlich. Lieber Kunde, Sie stimmen mir doch bestimmt zu, wenn ich sage, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung eine sehr wichtige Sache ist. Wenn das jemand zu mir sagen würde, jetzt mit der Ausbildung, würde ich sagen, wieso willst du mich jetzt hier manipulieren und beeinflussen? Auch wenn ich dir zustimme, das würde ich jetzt nicht zugeben, denn das ist eine manipulierende Frage. Ich warne sehr stark davor, solche Fragen zu verwenden. Eine Alternative wäre zum Beispiel, jemanden einfach einzuladen, es von einer anderen Seite zu sehen, indem ich eine zielorientierte Frage stelle, die jetzt für den Fall BU so lauten würde: Was würde denn dazu führen, dass Sie es so sehen, dass eine BU eine sinnvolle und wichtige Sache ist? Was würde dazu führen, dass Sie diese Meinung entwickeln? Das ist eine offene, zielorientierte Frage, die dem Kunden Raum lässt und es im Rahmen von dem, was ich vertrete, was meine Werte sind, nämlich lasse deinen Kunden von selbst einkaufen, du musst ihn nicht dazu bringen, der kauft auch so ein, wenn er will, ist das eine zielorientierte Frage, die das unterstützt. Also, sag mal, diese einfachen Tücken, es gibt natürlich ein paar mehr, und ach so, eine wichtige habe ich noch. Ach so, hier der Hinweis noch. Entscheidend ist natürlich das Vertrauen, der Rapport. Ich sage, wie gesagt, ich wiederhole nochmal nicht, dass du nicht so fragen solltest, sondern nur der Hinweis, was das Gefährliche dabei ist. So, ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage nach dem Warum. Wird sehr oft verwendet, aber die Frage nach Warum ist mit Bedacht zu verwenden. Wohin führt die Frage Warum? In welchen Fokus, was, zu welchen Gedanken führt die Frage Warum beim Kunden, wenn ich die stelle? In den meisten Fällen. Wohin führt die Frage warum? Das trifft üblicherweise weshalb oder aus welchem Grund? Das sind einfach nur Abwandlungen. Rechtfertigung, genau. Auch diesen Punkt brauchen wir dann zu dieser Drei-Stufen-Fragetechnik. Oh, ich sehe es schon 40, ich will ein bisschen sputen. Unser Technikproblem am Anfang hat ein bisschen Zeit gekostet. Man würde ihm nicht glauben, na, ist eine Frage der Wertschätzung. Die Frage nach dem Warum hat in der Regel zwei Antworten zur Folge, je nachdem, in welchem Kontext sie gestellt wird. In vielen Fällen ist die Antwort des Kunden eine Rechtfertigung. Zum Beispiel, warum haben Sie so gehandelt? Und das ist nicht zielführend. Warum möchten Sie das Produkt nicht kaufen? Das ist auch nicht zielführend. Warum haben Sie damals diese Versicherung abgeschlossen, obwohl die eigentlich wussten, dass es Blödsinn ist? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es wird leider oft so gemacht. Ist auch nicht zielführend. Sie führt zur Rechtfertigung des Kunden. Der Kunden geht in die Rechtfertigungshaltung und das ist in der Regel nicht verkaufsfördernd. Es gibt allerdings Ausnahmen oder die andere Seite, nämlich wenn ich die Frage nach dem Warum an einer Stelle stelle, wenn es zum Beispiel um die Bedürfnisse des Kunden geht. Wenn der Kunde sagt, mir ist es wichtig, dass diese Versicherung flexibel ist und ich frage den, warum ist Ihnen das wichtig, dann führt diese Frage zu den Werten des Kunden. Und das ist ja in der Regel zielführend. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte mich ja mit den Werten beschäftigen und mit dem Kunden, mit seinen Bedürfnissen beschäftigen. Bitte merkt euch für diese Unterscheidung, in welchem Fokus, in welcher Kontext stelle ich diese Frage, warum? Wohin führt die? Sie wird dasselbe bei den ziel- und problemorientierten Fragen wie bei denen. Wohin führt diese Frage? Führt diese Frage zu einer Rechtfertigung des Kunden oder führt die dazu, dass er sich mehr mit seinen Werten und seinen Bedürfnissen beschäftigt? Und das hat auch was mit Problem- und Zielorientierung zu tun. So, jetzt steigen wir mal ein in die Drei-Stufen-Fragetechnik. Der erste Schritt in diese Technik, und ich möchte vorher was zu dieser Technik sagen, diese Technik ist im Grunde genommen ganz simpel. Und ihr könnt sie immer wieder und überall anwenden, wenn ihr die drei Schritte beachtet. Und die sind auch sehr leicht zu lernen. Auch wenn man etwas Übung braucht, ist nichts Kompliziertes. Der Einstieg ist in der Regel eine sogenannte Wunderfrage. Kennt das Thema Wunderfragen jemand aus der Psychologie, hat sich damit schon mal beschäftigt? Das ist tatsächlich ein Begriff aus der positiven Psychologie. Wunderfrage, kennt das jemand? Schreibt mal in den Chat. Was sind Wunderfragen? Schon mal gehört? Also keine Erfindung von mir. Das ist tatsächlich ein Begriff aus der positiven Psychologie. Wunderfragen machen nämlich Folgendes. Wunderfragen bewirken, dass dein Gesprächspartner eine innere Vorstellung einer gewünschten Lösung entwickelt. Und zwar einer gewünschten Lösung aus seiner Sicht. Jetzt stell dir doch mal vor, Was macht denn Kunde? Stell dir das bei dir selber vor. Ein Verkäufer fragt dich, eine Wunderfrage. Wir sehen, kommen wir gleich dazu. Und du entwickelst jetzt im Kopf eine Vorstellung deiner gewünschten Lösung. Man stellt sich jetzt die Frage, ist das verkaufsfördernd oder eher nicht? Wahrscheinlich eher verkaufsfördernd. Darum geht's. Wunderfragen bewirken, dass dein Gesprächspartner dich geistig ein Stück weit in den Zustand begibt, als hätte er schon gekauft. Als wäre das schon Realität und das ist das, was den Kunden von selbst einkaufen lässt. Denn dieser mentale Vorgang ermöglicht es deinem Gesprächspartner, direkten Zugang zu seinem Wertesystem zu bekommen. Das heißt, er beschäftigt sich bewusst und unbewusst mit den Dingen, die ihm wichtig sind. Das ist immer verkaufsfördernd. Und die Werte sind gleichzeitig die Bedürfnisse deines Kunden. Das bewirken Wunderfragen. Und ich möchte euch jetzt zwei verschiedene Arten von Wunderfragen vorstellen, die ihr hier in alle möglichen Varianten abwandeln könnt. Die erste Art von Wunderfrage sind die sogenannten Wunderfragen im Als-ob-Rahmen. Als-ob-Rahmen bedeutet, ich stelle die Frage so, als ob das schon passiert ist, was die Lösung sein könnte. Also, Herr Frau Kunde, mal angenommen, Sie werden Kunde bei mir, auf was legen Sie besonderen Wert? Was ist Ihnen wichtig? Oder Herr Kunde, mal angenommen, Sie interessieren sich für das Thema BU-Versicherung. Was ist Ihnen dann wichtig oder was wäre Ihnen dann wichtig, je nachdem, was dir besser liegt? Oder eine ganz rein hypothetische Frage, wir beide arbeiten in Zukunft eng zusammen. Was sind denn die Voraussetzungen für Sie? Das sind Wunderfragen, ganz einfach, im Als-ob-Rahmen. Also empfehle ich ins Gesprächseinstieg, anstatt, was halt oft passiert, ich möchte mich heute mal über das Thema Riester-Rente mit Ihnen unterhalten. Haben Sie sich denn schon mal damit beschäftigt? Das klingt dann immer so wie, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, also sage ich irgendwas. Eine viel elegantere Variante ist eine wunderbare, mal angenommen, Sie würden sich mit dem Thema Altersvorsorge, mit dem Thema Riester-Rente beschäftigen. Mal angenommen, das wäre so, was wäre denn dann für Sie wichtig? Was müsste dann zutreffend sein? Und dann bin ich ruhig. Dann möchte ich gern die Antworten des Kunden haben. Das sind Wunderfragen im Als-ob-Rahmen. Schreibt doch mal in den Chat, vielleicht habt ihr klar, spontan ein paar Ideen dazu. Wie könnten denn andere Wunderfragen im Als-ob-Rahmen aussehen? Ich habe viele Fragen und manchmal wundere ich mich auch. Ja, Ralf, ich kenne dich, genau. Was wäre denn spontan so eine Wunderfrage im Als-ob-Rahmen? Vielleicht hat sie der eine oder andere ja auch schon verwendet. Ich gehe mal davon aus. Ist ja. Okay, und während ihr noch schreibt, gehe ich bereits auf das nächste Thema über, nämlich weitere starke Wunderfragen, die sind etwas abgeschwächt, also nicht so stark in dem Als-ob-Rahmen, aber trotzdem noch sehr stark. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, was wären dabei wichtig? Ja, zum Beispiel, genau. No. Also zielorientierte Fragen sind im Grunde genommen auch starke Wunderfragen. Was würde Sie da einer Kaufentscheidung bewegen? Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten müssen? Oder, das ist so meine Lieblingswunderfrage, gerade auch wenn ich Seminare oder Webinare verkaufe oder überhaupt mit jemandem ins Geschäft komme, ich mache kurz das Einführungsgespräch, dass man sich ein bisschen kennenlernt, ein bisschen Vertrauen aufbaut und dann sage ich irgendwann, sagen Sie mal ganz ehrlich, ich will mit Ihnen ins Geschäft kommen, was muss ich tun, um Sie als Kunden zu gewinnen? Und dann bin ich ruhig. Wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis schon aufgebaut ist, sind viele Kunden erstmal ein bisschen verdutzt. Manche finden es auch sehr gut, insbesondere im B2B-Bereich, also im Business-Bereich, im Selbstständige. Die schätzen diese Direktheit, diese Frage. Warum soll ich denn nicht sagen, was ich möchte? Ich habe mal auf einem Seminar einem Kollegen von uns einen folgenden Tipp gegeben. Das war hochspannend, weil der rief mich dann auch an. Er sagt, Mensch, ich bin im Gewerbebereich tätig und ich möchte einen Kunden akquirieren, aber irgendwie komme ich dort nicht rein. Und ich frage den, sagen wir, wie lange machst du das eigentlich schon? Wie lange bist du schon im Gewerbe, im Industriegeschäft tätig? Ich sagte, was macht das jetzt seit den Anfang der 90er Jahre? Ich bin da gleich eingestiegen. Und ich sagte, wie viel hast du Kunden? Ach, nicht so viel, aber sehr viele große. Ich sagte, okay, dann biete ich dir folgendes Gespräch an. Je nachdem, machst du das am Telefon oder gehst du dahin? Ja, sagt er, in der Regel bin ich irgendwie, komme ich mit denen direkt ins Gespräch auf irgendwelchen Treffen, auf irgendwelchen IHK-Treffen oder sonst wo. Ich sage, okay, dann biete ich dir Folgendes an. Du gehst dorthin, sagst, Herr, Frau, so und so, Sie sind von der Firma Herr und Frau so und so. Sie führen schon seit langer Zeit ein erfolgreiches Unternehmen. Ich beobachte das schon einiger Zeit. Ich bin seit 20 Jahren im Versicherungsgeschäft spezialisiert auf genau das, was Ihre Firma tut und habe da sehr viel Erfahrung und ich frage Sie einfach mal ganz direkt, was muss ich tun, um Sie als Kunden zu gewinnen? Da sagt er zu mir, das kann ich doch nicht machen. Ich sage, doch, das kannst du wohl, probier es mal aus. 5 Tage später ruft er mich an und sagt, das gibt's ja gar nicht. Ich habe jetzt mit 5 Leuten gesprochen, ich habe 3 Termine für nächste Woche. Der eine hat sogar gesagt, ja, ich wundere mich nicht, dass Sie nicht schon eher gekommen sind, wenn wir die Frage gestellt haben, weil wir kennen uns ja schon länger. Also das ist so eine meiner Lieblingswunderfragen. Was muss ich tun, um Sie als Kunden zu gewinnen? Was genau wollen Sie von mir? Ganz direkt. Und ich denke, dass das in Zukunft noch viel wichtiger wird, so direkt mit Kunden zu sprechen. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr in der Neukundenakquise seid, das geht natürlich auch mit jedem Produkt, also mal, was muss ich eigentlich tun, um Sie für eine so wichtige BU-Absicherung zu begeistern? Was müsste passieren? Probiert es einfach mal aus, das hilft wirklich sehr. So, das ist der erste Punkt. Der Einstieg in, wo ist meine Maus hier, in die 3-Stufen-Fragetechnik, die erste Stufe. Dann kommt die zweite Stufe. Ach so, ich habe noch ein paar. Entschuldigung. Gibt noch weitere, über die gehe ich aber ein bisschen flotter hinweg. Ihr habt die alle in der Präsentation. Es gibt natürlich auch Wunderfragen nach der Kaufstrategie. Wie sind Sie vorgegangen, als Sie Ihr Haus kauften? Wie kamen Sie zu der Entscheidung, eine XY-Versicherung abzuschließen? Ihr seht, das ist alles wieder sehr zielorientiert. Also ich frage mich, warum Ihr Investment, wie kamen Sie zu der Entscheidung? Was hat Sie dazu bewogen, dieses Fahrzeug zu kaufen? Ja, zum Kfz-Gewerbe, also im Fahrzeughandel tätig wäre. Und was ich auch gern mache, empfehle ich euch mal auszuprobieren, mal nach den Ausschlüssen zu fragen. Auch das sind Wunderfragen. Sagen Sie mal, Herr Kunde, was würde denn Ihr Vertrauen enttäuschen? Und zweimal enttäuschen hier. Ja. Was muss man tun, um Sie zu enttäuschen? Hier bewort sich ganz bewusst das Wort Mann, wenn ich vorher von mir gesprochen habe, um das natürlich von mir wegzulenken. Oder hat es schon mal jemand geschafft, Sie zu enttäuschen? Oder unter welchen Bedingungen kaufen Sie keinesfalls? Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas seltsam, danach zu fragen, aber ich sage euch, das ist eine große Wertschätzung des Kunden, weil hier beschäftigt sich mal jemand und das ist keineswegs problemorientiert. Denn ich frage meinen Kunden danach, was ich nicht tun darf. Er teilt mir das quasi durch die Blume dann mit, was dazu führen würde, dass er nicht kauft. Es ist eine wertschätzende Art und Weise zu fragen, auch wenn es problemorientiert aussieht, was es vielleicht sogar ist. Aber auch die können ja weiterführen. Das hilft auch. So, der zweite Schritt ist, und der ist jetzt sehr wichtig in dieser Strategie, ich muss jetzt mehrere Antworten abwarten und weiterfragen. Das heißt, wenn ich so eine Wunderfrage stelle, dann warte ich nicht nur eine Antwort des Kunden ab, sondern mehrere. Das sieht dann zum Beispiel folgendermaßen aus. Angenommen, ich steige mit der Wunderfrage ein. Angenommen, Sie werden Kunde bei mir, auf was legen Sie besonderen Wert? Und jetzt sagt der Kunde, also mir ist wichtig, dass ich Ihnen vertrauen kann. Und jetzt machen viele den Fehler, direkt auf dieses Vertrauen zu fokussieren und das begründen zu wollen, warum er vielleicht vertrauen kann zu ihm. Das kann man nicht begründen, das kann der Kunde nur selbst für sich begründen, das ist eine emotionale Geschichte. Manche steigen auch ein und fragen da jetzt direkt nach. Das macht an der Stelle wenig Sinn. Ich mache Folgendes, ich nehme mir zum Beispiel einen Zettel, den ich neben mir liegen habe, wenn ich in Gespräche einsteige, und notiere dann einfach die Punkte, die der Kunde mir nennt. Dann würde ich also hinschreiben, okay, Vertrauen ist Ihnen wichtig. Was noch? Wie so, Integrität oder was auch immer kommt. Ich so, okay, was noch? 2, 3 Mal frage ich nach, was ist Ihnen noch wichtig? Auf was legen Sie besonderen Wert? Warum sollte man so vorgehen? Das Ganze ist gehirngerecht. Unser Gehirn assoziiert und organisiert die Antworten auf solche Fragen in bestimmten Klassen, eben zum Beispiel die eigenen Werte. Hier ist ein NLP, Stichwort Chunking, auf den gehe ich jetzt nicht weiter ein. Gehst du aber sofort auf die Antwort über, unterbrichst du diesen Prozess, wie der Kunde seine Antworten findet. Ich habe das hier mal versucht in einer Grafik darzustellen. Stellt euch mal Folgendes vor. Die Wert 1 bis Wert 5 bis Wert 4 stehen jetzt für diese Antworten, die vorn sind, die auf der Liste stehen. Und das kleine rote Männchen da oben ist wie so eine Art Männchen, was immer im Gehirn rumrennt, um die Antworten zu finden. Und wenn das Gehirn, das Männchen, einmal in der Spalte Werte ist und diese Antworten sicher, was hat man gesagt, Vertrauen, Integrität, Zuverlässigkeit, das sind alle Werte des Kunden. Wenn er einmal auf dieser Ebene ist, findet dieses Männchen, findet unser Gehirn sehr leicht weitere Antworten. Das heißt, dem Gehirn gefällt das leicht, dort viele, viele Antworten zu bekommen. Ich bekomme unheimlich viele Werte des Kunden, wenn ich ihn an der Stelle nicht unterbreche, sondern weiter frage und frage, was noch? Unterbreche ich das einmal, wird es kompliziert. Weil dann hänge ich mich an diesem, zum Beispiel am Vertrauen auf oder an der Integrität, und die anderen Werte, die unter Umständen noch viel, viel wichtiger sind, die gehen unter. Also ganz wichtig, und das wird oft nicht berücksichtigt, sondern es wird sofort auf die erste Antwort eingestiegen, Vertrauen, jawohl, können Sie haben, und viele Leute haben zu uns Vertrauen, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also ich gehe nochmal zu dieser ersten Folie zurück. Wenn er eine Wunderfrage stellt, der zweite Schritt nach der Wunderfrage ist, Antworten, mehrere Antworten kommen lassen und immer wieder den Kunden zum Weiterreden zu animieren und so weiter. Okay, was ist Ihnen noch wichtig? Was fehlt Ihnen denn noch auf? Was ist Ihnen noch wichtig? Was brauchen Sie noch? Oder und so weiter und so fort. Und erst im dritten Schritt, und das ist dann dieser dritte Schritt, der Dreistufenfragetechnik, hier haben wir sie, erst dann, wenn ich alle Antworten habe, in der Regel mache ich das so mit 3, manchmal auch mit 5, manchmal auch mit 2, je nachdem was kommt, erst dann fange ich an, diese Einzelnen zu hinterfragen und zu priorisieren. Und das heißt dann so, dann erst sage ich, okay, was genau würde denn dazu führen, dass Sie Vertrauen haben? Was genau verstehen Sie unter Vertrauen? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, was diese Werte eigentlich darstellen, die Bedürfnisse des Kunden. Und es sind sprachlich gesehen, und das ist jetzt im dritten Schritt sehr wichtig, sogenannte unbestimmte Hauptwörter oder auch unspezifische Substantive, überhaupt unspezifische Wörter. Das sind Wörter, man könnte es metaphorisch darstellen, das sind Wörter, das sind keine Gegenstände, die man in eine Schublade legen kann oder in Schubkarren legen kann, sondern das sind unbestimmte Hauptwörter, wo jeder seine eigene Definition davon hat. Wenn ich heute jemanden frage, was genau verstehst du unter Effizienz oder unter Vertrauen oder unter Sicherheit, dann kriege ich, wenn ich da 10 Leute frage, kriege ich 10 unterschiedliche Antworten, weil jeder hat seine eigene Definition von diesen Werten. Und dann passiert es halt, in meinem Buch beschreibe ich folgende Szene, die mir ein Kollege mal erzählt hat, die ihm passiert ist. Dem ist ein Auto geklaut worden und da will ich natürlich ein neues kaufen. Und der Verkäufer fragt ihn, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich wichtig, wenn Sie jetzt dieses neue Auto kaufen? Weil die Frage ist ja schon mal sehr gut. Und der sagt zu ihm, mir ist Sicherheit wichtig. Und der Autoverkäufer, ohne nachzufragen, sofort Sicherheit, kein Thema, haben wir alles. Wir haben 12 Airbags und ich weiß nicht gar nicht, was wir alles noch haben. Und der Kollege von mir sagte dann, Moment mal, Sie wissen doch gar nicht, was Sicherheit für mich ist. Also der war ehrlich zu dem Verkäufer, so oft, das passiert ja nicht so oft. Er hat gesagt, ich meine mit Sicherheit nicht die Airbags. Ich meine die Wegfahrsperre, weil mir ist gerade ein Auto geklaut worden. Die soll richtig sicher sein und das möchte ich von Ihnen erklärt wissen. Das ist das, was passieren kann, wenn man diese unbestimmten Hauptwörter nicht hinterfragt. Das sind für mich so rosa Wölkchenwörter, wo alles dahinter stehen kann und nichts. Aber es sind die Bedürfnisse des Kunden. Und schon aus dem Grund macht es Sinn, die zu hinterfragen, indem man nämlich zum Beispiel fragt, was genau verstehen Sie unter? Hier steht ein Wort, das heißt ein Metamodell. Im NLP beschäftigen wir uns mit diesen Fragetechniken etwas näher und dort heißt das Ganze das Metamodell der Sprache und beschreibt eben, wie solche Wörter auf das Gehirn wirken und was da passiert in etwas detaillierter Form. Jeder hat so seine eigene Landkarte von den Wörtern und jeder definiert etwas Eigenes hinein. Wenn ich den Kunden verstehen möchte, muss ich diese gezielt hinterfragen. Und jetzt passiert etwas sehr, sehr Interessantes. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Liste hast mit 3, 4 oder 5 solchen Bedürfnissen, solchen Werten deines Kunden, und du erwischst eins, und das ist in der Regel nicht das erste, sondern eher so das zweite oder dritte, was der Kunde sagt, was das Schlüsselbedürfnis deines Kunden ist, und hinterfragst dieses etwas genauer, Also nehmen wir mal an, der Kunde sagt, was hat er hier auf dem Ding gesagt? Zuverlässigkeit war das dritte. Ich hinterfrage das erste, das zweite. Und jetzt komme ich zum Thema Zuverlässigkeit. Und frage, sagen Sie mal, was genau verstehen Sie unter dem Thema Zuverlässigkeit? Was ist das für Sie? Oder was ist es nicht für Sie? Naja, dann erzähle ich Ihnen meine Geschichte. Also ich hatte da mal jemand, den habe ich angerufen, dann hat er sich 2 Wochen lang nicht gemeldet, wenn man dem eine E-Mail geschickt hat, das hat auch immer ewig gedauert, dann hat er immer behauptet, der hat die E-Mail nicht bekommen, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und das ist alles das, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass ich Sie telefonisch erreiche, wenn ich Sie mal nicht erreiche, dass Sie mich zurückrufen und so weiter und so fort. Und dann lasse ich den reden und lasse den reden und lasse den reden. Da passiert oft was ganz Interessantes, nämlich, du musst dann am Ende gar nicht mehr bestätigen, dass du zuverlässig bist. Das ist dann einfach so für den. Also man muss dann nicht sagen, okay, ich möchte Ihnen jetzt beweisen, dass ich zuverlässig ist. Der Kunde geht, nachdem er sich so ausgeredet hat, einfach davon aus, dass es so ist. Und wenn es dann auch so ist, dann brauchen Sie es ja nicht nochmal bestätigen. Das ist wirklich was, was das Gespräch extrem verkürzt, kürzt, weil man dafür eben nicht nochmal alles bestätigen muss. Das ist so ein psychologischer Effekt, der dabei auftritt. In diesem dritten Schritt. Also, was können wir alles damit machen, bevor ich die 3 Schritte nochmal zusammenfasse? Natürlich, Informationsgewinnung, ganz wichtig, es transportiert Wertschätzung, es baut Vertrauen oder wie wir im NLP sagen, Rapport auf. Es bringt Ordnung in die Gedanken, und zwar auch des Kunden. Wie oft habe ich es erlebt, dass dadurch ein Kunde nur durch diese Technik gesagt hat, hey, von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Jetzt liegt es auf einmal so klar vor mir, was mir wichtig ist, so nach dem Motto. Und es bereitet den Weg zum Abschluss. In vielen Fällen, das habe ich schon sehr oft erlebt, sagt der Kunde dann am Ende dieser 3-Fragetechnik, okay, was machen wir jetzt? Du kennst dich anscheinend damit aus, mach mir einen Vorschlag, was soll ich tun? Ich habe mich gerade erstmal mit den Bedürfnissen des Kunden beschäftigt, habe ihm ein paar Fragen gestellt und schon will er abschließen. Das passiert halt. Nochmal die 3 Sachen zusammengefasst. Also Einstiegsfrage als Wunderfrage, mehrere Fragen antworten und danach die einzelnen Fragen hinterfragen. Man kann sie auch priorisieren, indem man zum Beispiel sagt, sagen Sie mal, wenn Sie die Dinge hier so auf dem Zettel sehen, was von denen ist Ihnen denn das Wichtigste dabei? Wäre auch eine Möglichkeit, um nicht jedes Einzelne zu hinterfragen zu müssen, wenn es sehr viele Punkte sind. So. Diese Fragetechnik kannst du überall anwenden, nicht bloß am Anfang des Gesprächs, sondern auch, wenn der Kunde bestimmte Bedenken anmeldet und du eine zielorientierte Frage stellst. Zum Beispiel, okay, was hat man am Anfang dieses, ich weiß nicht, ob ich dieses Produkt kaufen soll, okay, was genau würde denn dazu führen, dass dieses Produkt kaufen? Und er sagt, ja, das und das und das. Oder sagt, das. Und dann sage ich, okay, was noch? Na, das. Okay, was noch? Das. Okay, welcher von den dreien ist für dich der wichtigste Punkt? Das sind alle 3 wichtig, aber der zweite, das wäre schon der gute. Okay, was machen wir jetzt? Naja, machen wir es halt. So läuft es dann jetzt in Kurzform läuft ab, aber viel länger ist es dann auch nicht, wenn ich mir beim zweiten Punkt halt wirklich die Zeit nehme, weiter zu hinterfragen. Und all diese, ich kann ja nicht sagen, welcher Punkt hier der wichtigste ist von den dreien, deswegen nenne ich es ja 3-Stufen-Fragetechnik. 1, 2, 3. Immer anwendbar. Ein Beispiel, wie so etwas das Gespräch oder vor allem die Neukundenakquise oder die Erstberatung verkürzt, habe ich beim ersten Webinar angekündigt. Das ist eine klassische Anwendung der 3-Stufen-Fragetechnik. In einer abgewandelten Form ist dieses Blatt Erstberatungsdokumentation auf nur einem Blatt mit riesigem Cross-Selling-Potenzial. Das Webinar haben ja einige von euch gebucht. Ich weiß nicht, wer heute dabei ist. Vielleicht könnt ihr schon mal reinschreiben, ob ihr schon Erfahrungen damit sammeln konntet. Ich weiß, Ralf war dabei. Ich glaube, die Petra war noch dabei. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Wenn ihr mögt, könnt ihr einfach mal reinschreiben, ob ihr schon Erfahrung damit sammeln konntet, weil das ist ja quasi so eine Art Anwendung dieser Technik. Und jetzt geben sie alle beide ein. Und wer das möchte, dem habe ich das nochmal als Sonderangebot eingerichtet. Das gibt es also als Aufzeichnung zu kaufen. Normal kostet es 99 € und bis zum Freitag gibt es das wieder wie damals auch das Webinar zum halben Preis. Ralf, ach ne, du bist ja auch in der Ausbildung gerade noch in deiner Schule. Also ich kann euch das nur empfehlen, dieses Erstdokumentationsblatt auf wirklich nur einem Blatt mit riesigem Cross-Selling-Potenzial. Und auf diesem Webinar, das glaube ich ging eine anderthalbe Stunde, mit noch einigen Zusatzdingern und dem Ganzen als Word-Datei wird automatisch zur Verfügung gestellt. kann sich das dort kaufen und dauerhaft anschauen. Dort erkläre ich das Ganze mit verschiedenen anderen Dingen umfangreich. Das ist bloß ein Angebot. So, okay, kurze Zusammenfassung. Du bist einzigartig, nimm dir aus diesem Webinar raus, was dir passt, was du mitnehmen willst. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Achte mal auf die Tücken der Fragetechnik. Ich meine, Fragen sollten immer zielorientiert sein. Es macht sehr viel Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und wenn du jetzt dabei warst, dann hast du sicherlich festgestellt, dass jede dieser Wunderfragen eine zielorientierte Frage ist. Deswegen brauche ich das auch am Anfang. Oh, hier, die Petra ist gut bei Kundenanfragen, Folgetermine für Analysen bekommen. Schön, Petra, da haben sich doch die 49 Euro für dich schon gelohnt. Das finde ich sehr schön. Wir wenden das sehr, also in dem Versicherungsbüro, was meine Freundin jetzt führt, wenden wir das sehr konsequent an und das bringt wirklich sehr viel. Also wer Interesse hat, schaut mal in dieses Webinar rein. Ich blende da noch mal ein paar Links dazu ein. Danke, Petra. So, nutze die Wunderfrage als Einstieg, warte möglichst mehrere Antworten ab und hinterfrage unbestimmte Hauptwörter. Vielleicht möchtest du auch priorisieren. Das sind die drei Schritte. So, mehr ist es gar nicht. So. Ein ganz wichtiger Hinweis, dass das am Anfang ein bisschen wieder aufgreift. Keine Technik führt immer nur zum gleichen positiven Ergebnis. Es sind nur Techniken. Ob was funktioniert oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab, nämlich von der Situation, von der Kundenstimmung, von deinem eigenen Zustand, vom Vertrauen, also vom Rapport. Und es geht in der Regel um die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, zum gewünschten Ziel zu kommen, nämlich dass der Kunde einkauft. Und manchmal funktioniert auch sowas nicht gleich. Probier es einfach mal auf und gib mir vielleicht auch mal ein Feedback dazu, was dir gebracht hat. So, und jetzt haben wir noch den kleinen Bonus. Wir haben schon 7 Minuten drüber. Ich habe es befürchtet, dass dieses Webinar ein bisschen länger dauert. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich möchte euch gern diesen Bonus noch geben. Vorher aber natürlich die Möglichkeit, wenn wir schon bei Fragetechnik sind, welche Fragen hast du? Gibt es irgendwelche Fragen an der Stelle? Schreibt sie einfach rein. Ich würde dann schon mal mit dem Bonus beginnen. Der Bonus, um den es heute geht, da geht es um Fragetechnik dabei. Und zwar, 1968 wurde von einem Professor Dr. Meripien eine Untersuchung gemacht mit Studenten damals, was überzeugt. Da kamen diese Zahlen raus, die den meisten von euch bekannt sein dürften. Nur 7% überzeugt der Inhalt, 38% die Stimme, 55% die Körpersprache oder das Bild. Ich bringe immer das Beispiel dazu. Wenn ich jetzt hier sitze und sage, ach, ich bin heute richtig traurig, ja, dann nimmt einem das keiner ab, weil die Körpersprache halt das mehr ist. Aber was bringt uns das bei Fragetechnik? Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Nämlich folgender. Achtet mal beim Fragen, zunächst vielleicht bei jemand, der euch Fragen stellt und dann danach auch, wenn ihr das selber macht, auf die Tonhöhe, wie ihr bei einer Frage oder natürlich auch bei einer Aussage die Betonung am Satzende macht. Folgende drei Vorschläge. Variante 1. Lieber Kunde, möchten Sie das heute machen? Ist mal ganz platt, ne? Ich möchte auf die Tonhöhe hinaus und nicht auf die Frage jetzt. Möchten Sie es halt machen? Oder ich frage, lieber Kunde, möchten Sie das heute machen? Oder ich sage, lieber Kunde, möchten Sie das heute machen? Was war der Unterschied? Und wie haben Sie gewirkt? Schreibt mal rein. Was war der Unterschied dieser drei Aussagen? Hallo, seid ihr noch da? Ja. Also, was war der Unterschied, lieber Kunde? Möchten wir heute ins Geschäft kommen? Möchten wir heute ins Geschäft kommen? Möchten wir heute ins Geschäft kommen? Das erste war motivierter und hätte am meisten zum Kauf angeregt. Okay. Jetzt sind wir nämlich bei diesen 38% Ton. Und während ihr noch schreibt, gebe ich euch schon mal die drei Sachen. Das ist tatsächlich so. Ob es zum Kauf mehr anregt, das weiß ich nicht genau, aber unser Gehirn registriert eine Frage, wo die Betonung am, einen Satz, wo die Betonung am Ende nach oben geht, als Frage. Einen Satz, der geradeaus geht, als Aussage und einen Satz, bei dem die Betonung nach unten geht, als Aufforderung und als Befehl. Das ist der sogenannte Befehlsmodus. In der Psychologie, gerade in der Hypnose, wird das sehr viel genutzt. Hypnotische Ausdrücke oder diese Befehle werden immer mit der Betonung am Satzende nach unten gesprochen. So. Bei vielen ist es aber so, dass auch Aussagen am Ende mit der Betonung nach oben geben und wenn dann ein Stück weit, wenn man dann mit jemandem gesprochen hat, hat sich das Gehirn das Gegenüber daran gewöhnt und kann quasi nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt eine Frage, ist das eine Aussage oder was ist denn das jetzt? Das macht das Gehirn von ganz allein. Deswegen meine Empfehlung. Achtet mal drauf, auch bei anderen, wie ist die Betonung am Satzende? Möchte ich, dass das eine Frage ist, nehme ich die Betonung nach oben. Möchte ich, dass diese Frage zu einer Aufforderung wird, nehme ich die Betonung am Ende nach unten. Möchte ich, dass meine Aussage betont wird, nach dem Motto, lieber Kunde, das ist wichtig. Also, das würde ja ganz anders sagen, lieber Kunde, das ist wichtig. Das betont zwar das letzte Wort, weil ich das jetzt ein bisschen anders gesprochen habe, aber die Betonung geht nach oben, viel wirksamer ist, Herr Kunde, das ist wichtig. So. Man kann das schön beobachten bei Nachrichtensprechern, bei Professionellen, im Vergleich zu den regionalen, hier bei uns im Plauen ist es ja das VRF, das Vogtland Regionalfernsehen. Professionelle Sprecher haben gelernt, ihre Aussage gerade aussagen, ihre Tonhöhe gerade auslaufen zu lassen. Wobei, wenn man dann Nachrichtensprecher hört, die das nicht gelernt haben, da geht in fast jedem Satz die Betonung am Ende nach oben und man fragt sich dann, warum klingt derjenige so unangenehm und warum klingen Professionelle um so vieles besser? Das ist schon allein ein wichtiger Punkt, das zu lernen. Ich habe mich sehr damit beschäftigt und gebe mir sehr viel Mühe, gerade Aussagen oder wichtige Dinge in diesem Satzende nach unten zu sprechen. Das mal als kleiner Hinweis. So als kleiner Bonus, das ist sehr, sehr wichtig in meiner Welt. Beobachtet das mal, vielleicht fällt euch das in Zukunft bei dem einen oder anderen Gespräch auf. Insbesondere Frauen fällt es oft schwer, die Betonung am Ende nach unten zu nehmen. Da ist jede Aussage mit der Betonung nach oben am Ende und damit kann das Gehirn des Gesprächspartners die Frage nicht mehr von einer Aussage unterscheiden, was die Betonung betrifft. Okay, das war mein Bonus. Paar Hinweise, hier habt ihr nochmal die Links, die blende ich euch jetzt mal quasi wie ein bisschen hier drüber. Da könnt ihr direkt draufklicken. Es gibt am Mittwoch ein kostenloses Webinar mit einem Kollegen von mir, mit dem Joachim Heid. Der ist auch Versicherungsmakler und hat sich sehr mit dem Thema automatische Kundengewinnung übers Internet beschäftigt, mit einer eigenen Landingpage und Themenvideo. Das heißt, da gibt es so zeigt eine Systematik, wie man mit Themenvideos und Landingpages, also Landingpages sind Webseiten, die nur für einen Zweck gemacht wurden, nur eine Seite quasi, und da sind Themenvideos drauf, wie man über diese Systematik Kunden gewinnen kann. Das Ganze ist kostenlos und zeigt auf, wie man sowas machen könnte und zeigt auch, was sowas kostet und wie viel Zeit man investieren möchte, wenn man das möchte, wie sowas funktioniert. Sehr interessant, also am Mittwoch. Am Mittwoch darauf, für alle, die sich für das Thema NLP mehr interessieren, auch ein kostenfreies Webinar. Was ist NLP und warum ist es für Versicherungsmakler so sinnvoll, sich damit zu beschäftigen? Einige sind ja da, die bei mir schon mal in der Ausbildung waren. Der Ralf, der Wolfgang. Hallo Wolfgang, dich habe ich noch gar nicht begrüßt. Genau. So, und natürlich dann das, was ich euch vorhin vorgestellt habe, die Webinaraufzeichnung. Erstberatung auf nur einer Seite. Angebot, wie gesagt, bis zum Freitag. Die Links habt ihr hier. Ich muss das jetzt mal ein bisschen runter tun hier, weil ich sonst nicht mehr weiterschalten kann, die Links. So. Ja, dann mein Buch noch. Habt ihr auch den Link dort? Wer das möchte, kann es bei Amazon bestellen. Kostet 12,50 oder bei mir auf der Webseite. Dann kriegt ihr es direkt mit Widmung. Da habe ich sehr viel zu dem Thema Fragetechnik drin, also sind mehrere Abschnitte, ich glaube fünf oder sechs, dem Thema von heute gewidmet. Gern könnt ihr euch natürlich auch in die Newsletter eintragen. Da kriegt ihr noch ein kostenloses Seminar-Handout von dem LDKE-Praktiker, was ich vor allen Dingen letztes und vorletztes Jahr sehr viel live durchgeführt habe. Ja, das war's für meiner Seite. Vielen Dank. Hier noch meine Kontaktdaten. Und am Ende bekommt ihr noch die, also in der Präsentation sehen Sie noch die drei Seiten zum Rapport. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, nächste Woche Montag wieder zu Das Geheimnis von Spitzenverkäufern. Tut mir leid, ich habe heute mal ein bisschen überzogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, heute was gebracht, ihr könnt was mitnehmen. Ihr kriegt, wie gesagt, heute, wie immer heute noch einen Link dazu, wie ihr, wo ihr euch diese Aufzeichnung anschauen könnt mit den ganzen Präsentationen und so. Ich denke, heute Nachmittag, spätestens morgen früh, werdet ihr den haben und dort ist auch von den anderen beiden Webinaren das alles dabei. Schönen Dank, dass ihr da wart. Ich bedanke mich natürlich für alle auch, die jetzt, bei allen, die jetzt auch die Aufzeichnung gesehen haben und würde jetzt auch diese beenden hier. Ich wünsche Ihnen allen noch, euch allen noch einen guten Tag, eine gute Woche. Heute ist erst Montag und wir haben noch eine lange Zeit vor uns. Ich war gestern das letzte Mal Skifahren. Noch nicht mal gewusst, dass man am 7. April im Vogtland noch Skifahren kann, aber dieses Jahr ging es, war noch nie. Und freue mich jetzt auf eine interessante Woche. Bis nächste Woche, Montag, zum Thema Das Geheimnis von Spitzenverkäufern. Ciao.